Willkommen zu den Kerker-Kumpels. Willkommen zu den Kerker-Kumpels. Willkommen zu den Kerker-Kumpels. Der einzige Show mit dem Scheiß-Intro. Willkommen zu den
Herzlich willkommen.
Kerker. Ach so, hören wir auf.
Es reicht.
Hallo.
Willkommen zu den Kerker-Kumpels. Yay! Neues Jahr, neue Staffel.
Neues Jahr. Die nächste Warte geht rückwärts.
Ich hoffe, niemand ist ausgerutscht, betrunkenerweise oder sonst wie, auf dem Weg ins neue Jahr. Hier sind wir mit einer brandneuen Episode, einer brandneuen Staffel, natürlich, einer brandneuen Charaktererstellung und
einer Bonusfolge, ganz genau.
Einem neuen System auch noch.
Kommen Sie rein.
Du bist viel zu überzogen, Simon.
Ja, ich bin gerade.
Der alte Disclaimer: Falls ihr eine Hörspielfolge hören wollt, seid ihr hier falsch.
Jawohl, ja.
Seid ihr einmal falsch abgebogen.
Also verpisst euch.
hört natürlich auch die Episode. Bitte verpisst euch nicht. Max, sei denn schon wieder so gemein.
Entschuldigung.
Heute machen wir, also in dieser Episode machen wir eine Charaktererstellung. Ja, juhu. Hey. Da erlebt ihr, wie die Kerker-Kumpels und ich die Charaktere für die neue Staffel vorbereiten. Und damit fangen wir doch gleich mal an.
Ja, Josef, diese Staffel, von der du da redest.
Jawohl, diese wundervolle Staffel.
Um was wird's da gehen?
Wir verwenden zum ersten Mal ein neues System. Also ne, wir verwenden. Warte mal, das war falsch. Simon, du blöde F***e!
Halt ab!
Verdammt, sei mir selber.
Für alle, die es nicht gehört haben, weil es gepiepst hat, weil es zensiert wurde, er hat F***e gesagt.
Wir sitzen seit langem mal wieder tatsächlich um einen Tisch herum und wir verwenden heute erstmalig das Pathfinder 2 Regelwerk. Zweite Edition. Yay!
Ich fand ja Pathfinder 1 schon toll.
Ja, das war tatsächlich auch schon arschgeil. Aber das haben
wie man da diese Paths finden kann und so, das hat mir schon sehr gut gefallen.
Oh mein Gott, das fängt schon wieder prima an. Ich hoffe, ihr seid für noch sehr, sehr viel mehr Blödsinn gewappnet. Pathfinder 2. Edition basiert wie alle Regelwerke, die wir verwendet haben bisher, auf irgendeiner Edition Dungeons & Dragons, in dem Fall auf Dungeons & Dragons 3.5, was die erwiesenermaßen komplizierteste Ausführung von D&D bisher ist. Und die haben das Ganze sehr viel weiter gedacht und weiter gestrickt und daraus ein eigenes Regelwerk gebastelt, das einfach ein bisschen mehr Crunch hat als das, was man vielleicht von D&D 5. Edition kennt, ein bisschen mehr Regeldichte hat und ein paar Mechaniken, die ich persönlich sehr, sehr geil finde, die ich auf jeden Fall mit den Kollegen sehr, sehr intensiv ausmetzgern möchte.
Jawohl, ja. Und das werden wir jetzt benutzen. Was ändert sich für uns?
Für euch ändert sich während des Spiels gerade in Schlachten eine Sache sehr, sehr intensiv. Ihr habt jetzt einen geregelten Ablauf an Sachen, die ihr machen könnt. Einen Katalog an Aktionen, die ihr ausführen könnt innerhalb eures Zuges. Und keine Action, Bonus-Action, Reaction, strange, weird, zwischen-action-mäßige Geschichte, sondern ihr habt drei Sachen, die ihr machen könnt, drei offene Slots. Es gibt Sachen, die dauern einen Slot, Sachen, die dauern zwei Slots, Sachen, die dauern drei Slots. Das vereinfacht einfach den Verlauf ein bisschen. Ihr überlegt euch vorher im Zug, okay, das würde ich machen, verplant eure drei Züge und führt das Ganze dann aus. Das ist zum Beispiel schon mal eine Sache, die an Pathfinder Second Edition maßgeblich anders ist.
Ja, du hast quasi dann dieses Ding nicht mehr von wegen, wenn ich das jetzt machen will, geht das noch und genau. Wie lange dauert das und kann ich das noch zusätzlich machen? Das fällt dann einfach weg. Das ist schon festgelegt.
Jawohl, ja. Okay. Was sehr, sehr gut ist. Und was bei Pathfinder Second Edition auch noch sehr, sehr anders ist als in anderen Regelwerken, hier läuft die Charaktererstellung nicht so random, sondern man würfelt keine Werte aus während dem Verlauf der Charaktererstellung und man addiert und subtrahiert nicht irgendwelche komischen aus der Luft hergezogenen Werte, um dann auf irgendeinen Mittelwert zu kommen.
Haben wir eh nie gemacht, weil wir irgendwelche Computer dafür verwendet haben.
Das ist richtig, aber auch die Computer würfeln ja vorher irgendwas aus, das ihr dann verteilen könnt.
Da sitzen also irgendwelche Leute und würfeln.
Genau. Die geben genau. das dann ein.
Jawohl.
Da im Hauptquartier von Aurora Bilder.
Aber wahnsinnig schnell sind die.
Jawohl, ja.
Die können so schnell würfeln.
Hier bei Pathfinder Second Edition fangen alle Werte bei 10 an und je nachdem, wo ihr eure Vorzüge und eure, ich sage jetzt einfach mal, weniger guten Talente so, orientieren möchtet, da investiert ihr dann Plus und Minus hinein im Verlauf eures Character Buildings.
Aha, okay.
Das macht das Ganze auch sehr, sehr stromlinienförmig.
Das heißt, wir haben am Anfang sehr viele Punkte, die wir quasi vergeben können oder sehr viele Plus und Minus.
Nee. Also, man bekommt für seinen Background, für seinen Ancestry, also für seine Herkunft, seine Rasse, so to speak, und für seine Class Vorzüge, Boni und Mali. Und die kann man dann entweder frei verteilen.
Die verteilt man.
Verteilt man dann. Es sind auch quasi für die Charakterklasse ist dann immer auch einer festgelegt zum Beispiel, den du unbedingt verwenden musst. Das ist dann eine Key Ability. Bei einem Sorcerer zum Beispiel, bei einem Hexer, wäre das Charisma. Weil er benötigt Charisma, um eben genügend Spellslots zu haben und eben häufig genug zaubern zu können. Beim Fighter wäre das Strength und so weiter. Man sagt in der Fachsprache, man min-maxt, aber man min-maxt den Charakter automatisch in Pathfinder Second Edition.
Okay.
Was zu sehr, sehr gut funktionierenden Charakteren im Rahmen des Spielsystems führt.
Cool.
Ja, nice. Dann lass uns das doch mal machen.
Dann machen wir das doch gleich mal. Mit wem fangen wir denn an? Ene Miste. Max, du sitzt gegenüber von mir. Mit dir fangen wir mal an. Wir fangen mal an mit der Klasse.
Also, ich habe ja bisher immer sehr, sehr Combat-orientierte Klassen gespielt. Eigentlich. Ich war mal ein Rogue, ich war mal ein Barbar, ich war mal einfach ein Krieger. Und es war alles immer sehr, sehr Damage und so. Und es hat mir auch immer gut gefallen. Aber ich habe mir so gedacht, ich möchte mal was bisschen Support-mäßiges, wo ich auch vielleicht Mitkämpfer unterstützen kann und heilen kann und so weiter, weil mir aber dieses ganze Druiden-Nature-Gedöns ein bisschen zu esoterisch ist, habe ich beschlossen, ich will diesmal einen Kleriker spielen.
Gut, also Druide ist zu esoterisch, ist dann ein Kleriker nicht so religiös?
Nee, nicht unbedingt. Das ist okay. Das finde ich in Ordnung. Weil das ist, okay? Nicht so, das hat nicht so den Homöopathie-Swagger, sondern das ist eher so ein bisschen. Das ist eher so ein bisschen rechtschaffene Stärke und so. Also so Kleriker ist der Paladin in der Soft-Version quasi. So.
Okay.
Nicht ganz so on the nose, aber ja. Genau. Nee, also das gefällt mir gut. Und der Kleriker kann ja aber nicht nur heilen, sondern der kann ja auch schon mit anderen Spells, die er hat, soweit ich weiß, auch Gegnern schaden. Und er hat meistens auch noch irgendwie einen Hammer dabei oder sonst was und kann auch zur Not mal ein bisschen jemanden auf die Fresse hauen, der sein Maul aufreißt.
Jawohl, ja.
Vor allem die scheiß Druiden.
Oh Mann.
Ja, nee, also das
ich stell mir Max gerade vor, wie er mit dem Hammer durch ein gallisches Dorf durchläuft. Wo ist er, der scheiß Miraculix?
Ja, okay. Nee, also das habe ich mir so, ich habe erst überlegt, vielleicht einen Alchemisten, aber dann habe ich mir gedacht, wir hatten ja schon mal einen Alchemisten, Dr. Freudenschreck war ja ein Space-Alchemist und ich habe mir gedacht, wir wollen mal jetzt einfach, oder ich will einfach mal eine Charakterklasse, die wir noch gar nie gesehen haben oder gehört haben und deswegen habe ich mich dafür entschieden. So,
dann das ist einmal der Kleriker. Jawohl, ja. Dann wäre natürlich als nächstes deine Ancestry. Wichtig, und da habt ihr euch ja gemeinschaftlich schon was ausgedacht.
Wir haben uns abgesprochen und also zusammen mit Josef, wir überfallen ihn jetzt da nicht, Josef weiß Bescheid. Wir haben gesagt, wir spielen ein Gebrüderpaar von Zwergen. Wir spielen drei Zwergenbrüder, deren ältester ich sein werde, basierend auf unserem realen Alter, weil ich ja doch ein gutes Stück älter bin als die anderen beiden. Von daher ja, ich bin ein Zwerg, so wie es auch die anderen beiden sein werden.
Jawohl, ja.
Zwergenbrüder klingt, da gab es mal so einen Film, der hieß Bärenbrüder, oder?
Ja, genau.
Aber es waren nur zwei, wir sind drei.
Aber das war auch schon wieder so eine Druidenscheiße.
Die haben in der Natur gelebt.
Okay. Dann gibt es noch eine Frage, das wäre der Background. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie immer. Was hat denn dein Zwerg früher gemacht, bevor er in die weite Welt hinauszog mit seinen Brüdern?
Ich habe eher so ein bisschen dran gedacht, dass ich es so mache, dass der gar nie wirklich draußen in der Welt war, sondern dass der eigentlich eher seine, was weiß ich, 160 Jahre Mittelalter Zwerg ist er ja, so wie ich mir es gedacht habe, dass der eigentlich versucht hat, so viel wie möglich eigentlich zu Hause zu bleiben. Vielleicht mache ich das mit dem Hass auf Druiden echt zu so einem Ding, dass er so ein bisschen Problem hat mit der freien Natur irgendwie.
Okay.
Und dass er das gern mag, in seinen Hallen aus Gestein abzuhängen und da halt irgendwelche Diamanten aus dem Berg zu klopfen und seiner Mutter in der Küche zu helfen oder so.
Okay.
Also quasi er hat versucht, so viel wie möglich zu Hause zu sein einfach und hat vielleicht ein bisschen Angst vor Bakterien vielleicht oder so irgendwie.
Finde ich gut. Also was unter dieser Beschreibung am besten passen würde, wäre der Background Hermit, der Hermit, der, ne? Der,
ja, das,
Einsiedler.
Das klingt gut, ja.
Machen wir nochmal einen Einsiedler. Okidoki. So. Dann gibt es noch mehrere Sachen auszusuchen, gerade beim Zwerg. Was ist dir grundlegend wichtiger Trait von deinem Zwerg? Soll er robust sein? Soll er widerstandsfähig sein? Soll er ein Verständnis für Magie haben?
Hm.
Was ist so ein Charakterzug, ein mechanisch klingender Charakterzug, der deinem Zwerg wichtig ist?
Widerstandsfähig, also sowohl in körperlicher als auch geistiger Hinsicht.
Jawohl, ja.
Unverrückbar.
Unverrückbar?
Sowas in der Richtung.
Jawohl, ja.
Es ist ein bisschen so ein Zwergenklischee, ich weiß schon, aber manchmal muss man den Klischees auch entsprechen irgendwie.
Also es gäbe den Strong-Blooded Dwarf. Der okay. Strong-Blooded Dwarf, der hält Vergiftungen erheblich besser aus. Das fände ich ganz passend. Und ich suche gerade den mit den mehr Hitpoints. Ich würde tatsächlich den Strong-Blooded Dwarf nehmen.
Weiß ich nicht. Klingt jetzt nicht wie das, was ich wollte eigentlich.
Okay.
Oder von mir, lass uns von mir aus, oder lass uns es so sehen wie starrköpfig oder so. Sowas.
Gut, das passt aber auch in den Strong-Blooded Dwarf rein. Also Sturschädel, Horzblut, ne? So ein richtiger Knorke-Typ quasi.
Ja, dann machen wir den.
Strong-Blooded Dwarf. Ich finde, der passt auch am besten. Gerade weil du ja Kleriker sein möchtest, so, da ist der Strong-Blooded Dwarf auch mechanisch am sinnvollsten.
Ja, okay. Dann machen wir das doch so.
Yo. So. Dann gibt es noch ein Feature für deine Herkunft.
Okay.
Du kannst dir zum Beispiel gut mit der zwergischen Kultur auskennen. Es gibt Optionen, bei denen du zusätzliche Waffen deines Clans verwenden kannst, wie zum Beispiel die Klinge des Clans, quasi die Clans Edge.
Mhm.
Dann gibt es den Rock Runner, du bist schneller unterwegs auf Steinen.
Mhm.
Stone Cunning, du erkennst einfach seltsame Strukturen in Steinen und architekturelle Sachen im Gestein besser.
Mhm.
Dann Surface Culture, du kennst dir außerhalb des
das schon mal gar nicht.
Des Zwergischen, das passt schon überhaupt nicht. Also Vengeful Hatred finde ich immer ganz gut. Du hast quasi eine andere Rasse oder Kultur, die du hast. Du bist quasi ein Rassist.
Das nehmen wir. Ich finde Druiden scheiße. Übelst.
Jawohl, ja.
Weil ich der Meinung bin, dass sie eine verderbte Art, der Heilung, eine verderbte Art der Heilmagie praktizieren, die dem Körper von Zwergen, Menschen und sonstigen Kreaturen mehr Schaden als Nutzen zufügt.
Das finde ich gut. Dann gibt es noch dein Divine Font. Das ist quasi die Art und Weise, wie du deine göttliche deine göttlichen Fürgaben verwendest. Es gibt einmal helpful und healing und einmal harmful.
Ja, healing.
Healing.
Ja.
Healing. Zack. So. Dann gibt es die Kriegspriester-Doktrin und die Klosterdoktrin. Ich denke, in deinem Fall, wenn du wirklich so ein eremitmäßiger Typ bist, ist die Klosterdoktrin sinnvoller.
Was ist, kannst du es kurz erklären?
Du kriegst im Rahmen deiner Doktrinen verschiedene Features.
Mhm.
Sowohl als auch bei Warpriest, als auch bei Klosterkleriker. Der Klosterkleriker ist quasi für sich selber sinnvoller und der Kriegspriester ist fürs Heilen anderer sinnvoller.
Nee, aber dann will ich schon den Kriegspriester eigentlich.
Okay. Du erhältst noch eine Waffe im Rahmen dieser, des Kriegspriesters. Mhm. Was klingt denn in deinen Ohren am besten generell?
Ich hätte vielleicht gern so einen Hammer oder einen Streitkolben. Ein oder zweihändig.
Ein Mace.
Ja.
Guti gut. Wir bauen deinen Charakter natürlich noch ein bisschen weiter aus.
Mhm.
Auf Level 2 gibt es für dich noch ein zusätzliches Feature. Natürliche Medizin nehme ich immer an, ist in deinem Fall nicht so wirklich sinnvoll. Train Animal.
Was gibt's noch?
Es gäbe zum Beispiel noch Additional Lore. Du kennst dich mit einer zusätzlichen Kultur ein bisschen besser aus.
Nee.
Assurance. Bei Assurance kannst du quasi den nächsten, du kannst dir Zeit nehmen, um den nächsten Skillcheck besser zu machen.
Mhm.
Dann den Experienced Professional. Du bist einfach in irgendeinem Lore- oder Handwerk-Skill sehr, sehr gut.
Mhm.
Natural Medicine interessiert uns nicht. Quick Identification. Identification, du kannst aus einem der folgenden Arcana, Nature, Occultism und Religion, da bist du nochmal besser in einem Skill.
Mhm.
Recognize Spell ist immer ganz sinnvoll, da kannst du quasi feststellen, was hat der andere für einen Zauberspruch verwendet.
Mhm.
Student of the Canon.
Er hat die Kanone studiert. Nee, also ich finde es gut, wenn ich mir Zeit nehmen kann, um den Skillcheck besser zu machen. Das finde ich, glaube ich, gut.
Assurance, accept. Dann als Class-Feature Kleriker gibt es für dich entweder Cantrip-Expansion, du hast einen zusätzlichen Zaubertrick, den du verwenden kannst.
Mhm.
Communal Healing, deine Heilzaubersprüche sind quasi nochmal ein bisschen upgegradet. Dann kannst du im Rahmen deiner Domäne, deiner göttlichen Domäne, nochmal eine größere Auswahl treffen an Zaubersprüchen.
Mhm.
Druid Dedication lassen wir jetzt einfach mal aus.
Scheiß auf die Druiden, Alter.
Emblazoned Amendments ist mit einer Option gekoppelt. Du kriegst entweder auf deine Waffe +1 Damage oder auf dein Schild +1 Armor Class.
Na gut, ein Schild habe ich ja nicht, ne? Wie viele Cantrips habe ich von Anfang an?
Habe jetzt gerade nicht im Kopf, was der Kleriker hat, aber ich glaube, wir arbeiten uns ja auf Level 4 vor.
Ja.
Für die erste Session. Das ist schon einiges. Gehen wir mal schnell eine Sekunde.
Also dann würde ich aber keine zusätzlichen wollen nochmal unbedingt, oder? Also dann wird das schon mal wegfallen.
Nee.
Also das mit den Cantrips will ich nicht. Was das war das?
Du nicht? Dann gibt's. Also Communal Healing wäre in deinem Fall ganz sinnvoll.
Ja, das nehme ich.
Ja, nehmen wir das. So. Oh, okay. Check. Dann haben wir noch. Bei Assurance kannst du dir jetzt noch den Skill aussuchen, indem du dann quasi dir Zeit nehmen möchtest. Da gibt es Acrobatics, Arcana, Athletics, Crafting, Deception, Diplomacy, Intimidation, Lore, Medicine, Nature, Occultism, Performance, Religion, Society, Stealth, Survival and Thievery.
Ich konnte mir nichts davon wirklich merken, aber Medicine.
Medicine, check. Passt. Gut. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Finger-Tipp-Magie und dann sind wir mit Max auch quasi schon fertig.
Okay, cool. Jetzt können wir vielleicht ganz können wir ganz kurz erzählen, was der Patrick gerade gefunden hat.
Ich habe gerade das geilste Regelwerk der Welt gefunden. Es gibt ein Rick and Morty Dungeons and Dragons.
Ja, gibt's. Das ist ein Starter-Set, gibt's für um die 30 Tacken.
Das ist ja super geil, das kaufe ich mir sofort.
Also da hast du halt
Du hast
ein vorgefertigtes D&D-Adventure basierend auf Charakteren.
Das ist ja geil.
Aus dem Rick and Morty D&D-Comic.
Spiel ich allein.
Er spielt gegen sich selber. Ja. Er ist Spielleiter und Spieler.
Hey Morty! Oh geez, Rick!
Morty, we gotta slay that dragon! It's the only way we can save the world, Morty. Come on, don't be a fucking pussy, Morty.
But I have to go to school.
Fuck school, Morty. You're gonna go to wizard school soon.
But I don't know about that wizard thing.
You're gonna learn that. That was school is for, Morty.
Oh, jeez.
Come on, we gotta go slay that dragon. I'm gonna open the portal. So in der Art, ja.
Ja, ja genau. So oder so ähnlich. Gibt's. Existiert.
Erstaunlich. Ja gut, also, wobei, es macht schon durchaus auch Sinn irgendwo, weil, ich meine, das Rick and Morty-Universum ist jetzt mittlerweile ja wirklich ein abgefahrenes Sammelsurium an Stuff und parallelen Welten. Dass man daraus dann was so Roleplay-mäßiges macht, ist eigentlich nur logisch.
So.
Sind wir damit bei mir angekommen?
Dann sind wir, wenn wir im Uhrzeigersinn weitermachen, sind wir bei dir. Aber das machen wir nicht, Simon.
It's me. Wollen wir, oder was?
Ja, das wollen wir. Sag an, was hättest du gern, mein Junge?
Also, ich bin ja auch einer der Zwergenbrüder. Ich glaube, das ist mittlerweile klar. Mhm. Und ich hätte, also, was willst du denn zuerst?
Immer die Klasse, bitte.
Die Klasse. Ich habe ja schon einige Klassen mittlerweile durch in verschiedenen Abenteuern und habe schon einen Alchemisten gespielt und einen, was in die Richtung Waldläufer-Druide geht. Jetzt würde ich, glaube ich, gerne einen Rogue spielen.
Einen Rogue, jawohl, einen schurkischen Schurken.
Genau, aber
ich finde, du musst dir da echt einen guten Kniff überlegen, wie ein zwergischer Rogue dann aussehen kann. Ne? Da musst du überlegen. Weil das ist nicht das, was man erwartet. So ein agiler Elfentyp, der irgendwie über Dächer klettert. Und das muss dann irgendwie was anderes sein.
Ja, es war schon die Idee, dass ich einfach ein extrem langsamer Mensch bin und dass ich deswegen so langsam bin, dass die Leute mich einfach nicht wahrnehmen.
Ein Mensch bist du ja schon mal gar nicht.
Ja, stimmt. Ein extrem langsamer Zwerg und man mich einfach nicht wahrnimmt. Und das macht mich zum perfekten Rogue. Weil man mir auch nichts zutraut. Was auch meistens vielleicht stimmt, aber...
Ja, was redest du mit mir? Red mit ihm. Ja.
Genau, also jawohl, ich will einen Rogue spielen und ich werde mir da auf jeden Fall den natürlich wieder mir so hinbiegen, wie ich will. Und es wird kein klassischer Rogue sein, von wegen, was der Max auch gerade meinte, dass es irgendwie krass akrobatisch wird oder so, was beim Zwerg ja wahrscheinlich eh nicht so realistisch ist. Das heißt, ich lasse mir da irgendwas einfallen in die Richtung und genau. Aber die jawohl, Klasse ja. Ist Rogue.
Vielleicht ist er ja ein sehr statischer Rogue, der viel mit Fallen arbeitet oder so.
Das wäre cool. Vor allem, du bist ja ein Zwerg. Wenn du gut im Craften bist und du bist der Zwerg und du machst gute Fallen, dann das finde ich gut. Oh, das finde ich richtig gut.
Ja, in die Richtung, das können wir nur noch. Wir können das noch weiter spezifizieren.
Spezifizieren. Was hat denn dein Zwergen-Rogue vorher so gemacht?
Ja, ich nehme an, das ist jetzt so eine kleine Grundsatzfrage. Jungs, Brüder,
ja.
Haben wir zusammengelebt? Also in meinem Kopf schon irgendwie.
Naja,
weiß
vielleicht
nicht,
also sind wir alle drei so Versager, die noch bei Mutti leben.
Ja, so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Und jetzt
also nicht, dass alle Leute, die bei Mutti leben, Versager sind. Hans-Huber Erik da draußen, du bist toll.
Ein signifikanter Teil Patrick, unserer Hörer wohnt noch bei der Mutti wahrscheinlich.
Patrick, also. Wir müssen so viel von dem, was du sagst, schneiden.
Ich komme in der neuen Staffel gar nicht vor.
Also meine erste Idee wäre jetzt gewesen, dass ihr beide so die Heißsporne seid und ihr wart draußen in der Welt und habt Stuff gemacht und so und ich hatte da nie so Bock drauf und so, aber wir können das auch so machen, nee, dass wir alle miteinander gelebt
von
haben,
mir
klar.
Aus, also ich glaube, ich war schon mehr unterwegs auf
vielleicht
jeden Fall.
Vielleicht warst du so der Rumtreiber irgendwie.
Aber du ja, bist der aber trotzdem von
in
uns.
In unserem, genau, ich war jung und.
Ja. Nee, ich meine jetzt im Rahmen von unserer Zwergensiedlung, in unserer Mine oder
ja,
was.
Genau.
Oder
so. Also, aber wir waren auf jeden Fall noch nicht in der Welt so unterwegs, sondern wir waren
weiß mehr
so
nicht.
In unserem. Ja, doch, das
sag du es mir.
Ich war auf jeden Fall auch noch nicht groß in der Welt unterwegs.
Aber du warst, du warst ganz viel im Zwergenbau unterwegs und
ja,
du hast,
ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass ich, genau. Das
hast du dein rogisches Handwerk auch gelernt? Unten, so mit Fallen bauen und
ja,
Gedöns?
Also mir war sehr langweilig als kleines Kind, weil ich immer ein bisschen vernachlässigt wurde und deswegen habe ich mich mit komischen Leuten in der Gosse angefreundet.
Du warst das mittlere Kind quasi?
Nee, ich war das jüngste Kind, oder? Ja, ich bin das jüngste Kind. Und okay. Genau. Und
bei dem ist eh schon wurscht.
Ja, bei dem so ungefähr.
Die Mama, also Mama Zwerg hat gesagt, ich habe schon zwei gute Kinder, das dritte ist mir wurscht.
Ich hatte sehr viel Freiheiten, für die meine Brüder kämpfen mussten, habe ich schon von Anfang an natürlich bekommen, durfte immer länger draußen bleiben, bis Sonnenuntergang, nach Sonnenuntergang sogar. Okay. Und da treiben sich komische Gestalten rum und mit denen habe ich mich irgendwie gut verstanden, beziehungsweise die fanden es lustig, wie ich so drauf bin.
Dann würde ich am passendsten finden, entweder Criminal oder Gambler.
Gambler ist gut. Ich hätte auch wahnsinnig gern ein Problem mit Glücksspiel.
Perfekt.
Dinge, die man auch nur bei der Charaktererstellung für Rollenspielcharaktere hört. Ich hätte echt gern ein Problem mit Glücksspiel.
Oh Gott.
Ach, das sagen Leute mit Drogenproblemen vielleicht
ja,
auch.
Ja, stimmt. Ja, gut. Also. So.
Find ich alles bisher sehr, sehr gut.
Bei kriminell will ich eigentlich nicht zwangsläufig sein. Also, ist jetzt nicht so mein Fokus. Außer es geht um Glücksspiel. Hatten wir nicht schon einen Charakter, der ein Glücksspielproblem hatte?
Ja, einfach Falk.
Hä?
Ah, stimmt.
Was hatte der für ein Glücksspielproblem?
Ja, der war vor allem beim Saufen. Und
ja,
dann
also
ging das
ich, ich, hatte, so. ich war Alkoholik und Gambling, glaube ich. Ja.
Okay.
Ja, wobei Gambling Problem. Hat da nie wieder so richtig eine Rolle gespielt. Ja.
Gambling spielt bei mir eine große Rolle. Wollen wir würfeln?
Hast Karten dabei.
Wir hatten aber auch schon mal einen Charakter, der mit Kartenspielen irgendwas am Hut hatte.
Das war der Gustl.
Ah, der Gustl, ja, der Gustl war das. Ja. Der Gustl hat Karten gespielt.
Aber hauptsächlich Schopfkopf, oder?
Ja, also ich finde das, ich habe viele Spiele schon ausprobiert, aber das Schafkopfen, das gefällt mir immer noch am besten. Mhm. Weil ich mag Schafe und ich mag Köpfe, deswegen ist Schafkopfen ist eigentlich das Beste, ja.
Die logische Konsequenz. Genau, also Gambling, oder wie?
Jawohl, ja.
Sehr gut.
So, dann geht es jetzt ein bisschen an die Features. Das ist ein bisschen unüberschaubar beim Rogue, weil es da jetzt schon ein Buttload an Optionen gibt. Also das ist tatsächlich
vielleicht
so,
hast du,
so viel Shit.
Hast du schon irgendwas rausgehört vielleicht, was du vielleicht als Vorauswahl mal präsentieren könntest?
Ja, definitiv. Aber tatsächlich ist es so breitwandig. Ich meine, wenn du sagst, okay, du bist der Typ, der gerne ein bisschen Fallen baut, dann wäre vielleicht Alchemical Crafting ganz sinnvoll. Oder irgendeine Crafting-Geschichte.
Ich baue besonders gern Fallen, wo irgendwie ganz schwere Steine auf Sachen drauf fallen.
Okay, 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 okay.
Weil Steine mag ich. Steine erinnern mich an Würfel. Die auf Sachen. Oh Gott, es wird. Oh Gott. Es wird eine Staffel, ey.
Du wärst so ein Autismus-Dwarf, oder? Das sehe ich jetzt schon so. Steine erinnern mich an Würfel. Ich mag's, wenn die Steine fallen. Voll das Blutbad einfach so. Ich mag's, wenn die Steine fallen.
Also so richtig fallenbaumäßig finde ich tatsächlich jetzt gerade nichts in dem Katalog, den ich gerade vor der Nase habe. Bist du gut im Lügen?
Ja, ich vergesse manchmal Sachen und dann denken Leute, ich würde lügen, aber ich habe es einfach vergessen und erzähle dann einfach eine alternative Wahrheit. So,
so wie Donald Trump.
Genau. Ich schaffe mir, für Sachen, die ich nicht mehr weiß, schaffe ich mir einfach Fakten.
I am the greatest rogue ever. Non-greater.
I tell ya.
I'll
believe
tell.
Me, the greatest rogue that ever lived.
Do you see my beautiful dwarf American over there?
You see my elvish American over there? Oh man, he's a great man.
He's great, man.
The best.
Okay.
Puh. Der Josef ist halt voll der Teekessel, Leute.
Ja, da muss man mit euch sein, sonst reißt man einen Schädel. Bei dir gibt es natürlich auch wieder die klassischen Ancestry-Feeds. Mhm. Es gibt einmal Ancient Blooded, das ist so ein bisschen ein magischer Zwerg. Anvil Dwarf, da bist du im Basteln besser. Deathwarden Dwarf, du bist so quasi mit Nekromantie ein bisschen unterwegs. Elemental Heart Dwarf, das ist dann quasi der Flammenzwergboy. Forged Dwarf, du haltst höhere Hitze einfach aus. Rock Dwarf, du fühlst die für dich jetzt bergiges Terrain.
Also ich finde Basteln klingt gut, oder?
Ja, Basteln finde ich tatsächlich klingt auch ganz gut.
Ja. Ich lock es ein.
It's locked in. Dann, wie war es mit einem Clan-Dolch für dich, mein lieber Simon?
Klingt super.
Als Rogue, so einen kleinen Clan-Dolch.
Ja.
Das wäre doch ja, ziemlich
ja,
gut.
Ja.
Okay. Dann machen wir das mal als Ancestry-Feed. Du bist gut mit Fallen, dann bist du auch bestimmt gut im Fallen finden, oder?
Wie ich nehme an, ja. Vor allem, wenn sie mit schweren Steinen zu tun haben.
Also es gibt entweder Nimble Dodge, da kannst du besser ausweichen. Es gibt einen Trap Finder, da findest du...
Der Ausweichen ist eher nicht so mein Ding, weil dann müsste man schnell sein und ich bin fucking langsam.
Es gibt nur Your Next, das ist quasi a Reaction. Immer dann, wenn du jemanden gerade abmurkst hast, kannst du sagen, du bist der nächste Depp. Und dann kannst du den einfach effektiver abmurksen und du kannst gut Fallen finden.
Das klingt besser, ja.
Fallen finden?
Was?
Oder
war das eine dritte Option?
Abmurksen oder Fallen finden?
Nee, Fallen finden. Fallen finden. Gut.
Fallen finden?
Ich glaube, abmurksen wäre cooler, aber es passt nicht so zu meinem Charakter.
Das ist sehr heldenhaft von dir.
Ja, manchmal muss man Sachen tun, die einem nicht weiterbringen.
Alles für den Charakter.
Man kann nicht immer nur Sachen machen, die irgendwie ein Ziel haben.
Simon, bist du ein besserer Pirat, ein besserer Dieb oder ein besserer Schläger?
Was war das Erste?
Pirat. Pirat, ein Dieb oder ein Schläger?
Eher Schläger, würde ich sagen. Weil Dieb, oder?
Der Dieb wäre ja schon wieder kriminell, das wusste ich ja nicht, oder? Pirat ja, nicht unbedingt.
Ich wäre echt wütend, wenn man mich im Glücksspiel betrügt. Oder ich verliere. Oder ich nicht so gut gewinne, wie ich gern gewinnen würde.
Du klingst jetzt schon so in Character, einfach so. Ich werde echt wütend, wenn man mich im Glücksspiel betrügt.
Vielleicht es ist nur problematisch, weil Simon jetzt immer kiffen muss, bevor wir aufnehmen.
Es suggeriert ja, dass ich jetzt gekifft habe, was überhaupt nicht stimmt.
Ja, ja.
Patrick.
Hello.
Hello again.
Ich sage einfach.
You looking for?
So.
Es zwei verschiedene Lieder, aber.
Ich kann mich erinnern, dass alle Zwergen sind.
Ja, ganz genau. Und bei mir läuft ja die Charaktererstellung immer ein bisschen chaotisch, weil ich meistens aus so einer Schnapsidee raus meinen Charakter überlege.
Jawohl, ja.
Und die Schnapsidee heute war, ich war bisher immer sehr friedlich in meinen Charakteren hier im Podcast. Zlotan.
Das ist richtig.
Der friedliebende Wilhelm.
Mhm.
Und dann der junge, ich wollte gerade sagen Kevin, aber er hieß nicht so.
Norman.
Du kennst deine eigenen Charaktere nicht mehr.
Ganz genau, das waren drei sehr friedliebende Leute. Deswegen dachte ich mir jetzt bin ich mal nicht friedlich.
Mhm.
Und deswegen heiße ich Friedrich. Mhm. Das war mein Gedankengang. Nee, ich erkläre das nur. Genau,
ich glaube, du solltest der Slayer sein, einfach. Zwergenslayer.
Friedrich Unfriedlich, der Zwergenslayer.
Slayer!
Ja,
Hashtag not sponsored.
Also, mein Gedanke war jetzt entweder irgendwie, was in die Fighter-Richtung zu sein.
Mhm.
Sowas hätte ich jetzt genommen.
Fighter finde ich also enorm gute Lösung. Ich gebe bloß kurz noch einen Friedrich ein. Friedrich. Den wissen wir schon.
Mein Name ist Friedrich. Ich bin nicht friedlich.
Das wird meine Catchphrase.
Ja. Jawohl, ja. Das wird so schnell so langweilig. Aber egal. Was wäre denn deines Erachtens nach am sinnvollsten? Also ich meine, du willst ordentlich...
Kämpfen.
Du willst auf die Fresse boxen. Das heißt, du willst der harte...
Jetzt gibt's wieder Heckmeck.
Checkneck, jawohl, ja.
Attention, mach bloß keine Haare, Kids. Weil ich sonst komme und dir deine Nase breche. Ja. So Aslak-Zwerg einfach.
Fände ich aber auch ganz gut, um mal zur Abwechslung. Aslak-Zwerg.
Was, meine Mutter? Ja? Was?
Komm du doch her mit deinen spitzen Ohren, Digga.
Nee, also ich.
Scharmuta.
Ich denke da eher an sowas. Vielleicht ist ja unser Vater sehr früh von uns gegangen und ich habe sehr schnell gedanklich diese Rolle eingenommen und die Familie verteidigt und.
Okay.
Vielleicht auch ein bisschen over the top immer so ein bisschen. So da kam nur der Kartoffellieferant und ja. Ich habe den einfach niedergemetzelt, weil ich der kam dem Haus zu nahe.
Ich finde, es ist eine sehr gute Idee, dass wir drei verschiedene Kompensationsmechanismen gehabt haben, mit dem Verlust unseres Vaters umzugehen. Ja. Du bist so auf, ja, ich verteidige meine Familie und ich gehe raus und bringe jeden um und so. Und du bist eher dann Gamblen-Ganger, Simon und so und hast dich rumgetrieben auf die Straßen. Und ich war daheim und habe der Mutter im Haushalt geholfen einfach so.
Also cool. Du warst der Uncoole von uns drei.
Ja, genau. Ja. Ich bin der uncoole große Sehr Bruder. Gut.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, das ist der, auf die Art bin ich dazu gekommen, Fighter zu sein jetzt.
Dann würde ich sagen, nimmst den Oathkeeper Dwarf und dein Oath, dein Versprechen ist, deine Familie ist zu beschützen, Adam.
Küss deine Augen.
Ich werde meine Familie beschützen.
Amana Queen.
Ich werde sie sehr beschützen.
Sehr. Maximal übertriebenst beschützen.
Ja.
Ja. Beschützen ist das Wichtigste.
Vielleicht sogar C schützen. So sehr.
Yo.
Mit Stahlkappen. Kannst du deinen C schützen?
Jawohl, ja. Nur, ich muss bloß nur ein paar Sachen durchtippen. Im Übrigen, wir verwenden heute Path Builder for Second Edition.
Haben wir eigentlich irgendeinen Charakterbilder-Software-Dingsbums schon länger als eine Staffel verwendet?
Ja, Aurora. Ja,
Aurora haben wir zwei
Aurora
Staffeln.
Haben wir zwei Staffeln.
Mit Pause dazwischen.
Wir haben auch Aurora hinten raus bei unserem Video on Demand verwendet. Shoutout an die Typen von Aurora-Bilder. Ich liebe euch.
Ja, es ist geil, wie ihr diese Auroras bildet.
Schickt mir ein T-Shirt. Ich trage es jeden Tag. Aurora-Bilder. Aber das.
Ich trage es und spreche darüber.
Und dann macht er ganz viele Fotos damit. Das sind dann Aurora-Bilder.
Schön.
Nice.
Wenn du Gemälde von der Sonnenfinsternis anfertigst, sind es Aurora-Bilder.
Oh Gott. So.
Was ist jetzt die fünfte Staffel mit euch?
Ich weiß auch nicht, wie wir es so weit geschafft haben.
Ja.
So. Dann haben wir noch ein Klassenfeature, das wir uns aussuchen müssen. Ich empfehle immer Sachen, die richtig hart reinbolzen. Es gäbe Power Attack.
Klingt
zum
gut.
Beispiel. Da ist einfach deine Attack more powerful. Dann gibt es noch Sudden Charge. Du läufst auf einen Typen zu, plötzlicherweise, und haust ihm voll einen in die Fotze. Du kannst natürlich auch ein bisschen diesen Verteidigungsding ein bisschen mehr Fokus drauflegen. Als Reaktion kannst du dein Schild ziehen. Das gibt dann nochmal +2 auf Armor Class. Nee. Du bist eher offensiv.
Ja, Sudden Charge klingt schon gut.
Ich würde fast Power Attack nehmen.
Ja, aber da habe ich da.
Du hättest mit all diesen Sachen, die es gibt, super viel Spaß.
Was war jetzt?
Sudden Charge.
Sudden Charge war das, wo ich auf die zurenne.
Ja, du mal so Sploink, bis da haust du meine rein.
Das glaube ich schon geil.
Klingt beides übrigens wie Power Metal Bands.
Ja.
Sudden Charge
und Power Attack.
Ja.
Sudden Charge!
Ich nehme Sudden Charge.
Du nimmst Sudden Charge. Jawohl, ja. Dann sind wir bei Skillfeeds. Du bist quasi dadurch in einem Skill besser oder kannst einen zusätzlichen guten Move machen. Da würde ich jetzt auch eher die offensiveren Sachen nehmen. Was ist denn das sinnvoll? Also alles, was irgendwie Intimidation-mäßig ist, ist sinnvoll, würde ich mal sagen. Es gibt Intimidating Glare, das ist quasi so ein generelle Wirkung, die du auf deine Feinde hast. Mhm. So, du, oh scheiße, was ist das für ein krasser Mutterficker?
Ja, ist gut.
Titan Wrestler, du bist besser beim Kampf gegen Wesen, die größer sind als du.
Das wäre als Zwerg vielleicht nicht so schlecht.
Also als Zwerg super gut, weil du relativ klein bist als Zwerg. Ja.
Das nehmen wir doch gleich.
Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir noch ein Class Feat. Ja, da gibt es halt auch schon wieder, es gibt Combat Grab. Das finde ich ganz gut. Du hast da hier wieder die Möglichkeit, zum Beispiel Double Slice zu nehmen, Intimidating Strike. Ein Power Attack kannst du jetzt auch noch nehmen.
Nur ein Power Attack.
Ja, also jetzt noch Power Attack. Du hast ja vorhin nicht Power Attack genommen.
Ja, ja, ja.
Genau. Und?
Das heißt aber, ich hätte auch doppelt Power Attack nehmen können.
Ja, aber das bringt da nichts.
Ah, okay.
Aber so ein Double Strike klingt doch eigentlich schon ganz nützlich, weil denk mal, wie oft waren wir in einer Situation, wo wir uns gedacht haben, Mensch, jetzt wenn ich nur zwei Mal zuschlagen kann.
Gut, das kann man bei Pathfinder eigentlich immer, aber bei wenn man Double Slice nimmt, kriegt man, glaube ich, genau. Du kriegst bloß ein -2 Penalty auf die zweite Attacke anstatt der -5 Penalty.
Aha.
Aber du kannst quasi dreimal hintereinander auf den Gegner einschlagen. Boah.
Ja, ja. Aber ich glaube, ich würde jetzt diese Power-Dingsbums nehmen.
Power Attack.
Power was
Attack.
War das andere? Power Strike, oder was?
Nee.
Nee, stimmt. Der hat das andere hat das Sudden Charge genommen, gell?
Genau, Sudden Charge. Es gibt ein Double Slice. Ne, Power Attack. Yeah, Power Attack. Dann sind wir im Prinzip auch schon durch mit euren Charakteren. Ich möchte noch eine kleine Hausregel etablieren. Dark Vision, Lowlight Vision gibt's nicht. Weil das jedes Dungeon lahmlegt, meines Erachtens nach. Und Dark Vision würde quasi in der Dunkelheit alle Sachen sichtbar machen. Das finde ich kacke.
Ich habe das ehrlich gesagt da immer schon komisch gefunden, dass Zwerge Dark Vision haben. Weil ich meine, Zwerge sind ein technologieorientiertes Volk und nicht darauf angewiesen, dass sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen, weil sie halt Lampen und Fackeln und sonst was haben. Oder?
Also ja.
Habe ich mir immer gedacht, wenn jetzt ein Goblin Dark Vision hat, okay, oder ein Elf, aber Zwerge, was nicht. Zwerge sollten eher schlechter sehen als Menschen, meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung, Digga.
Das ist deine Meinung und ich gehe da absolut mit dir konform. Mein lieber Patrick, was hättest du denn gern, um deine Feinde zu kloppen?
Ein Schwert.
Ein Schwert? Du bist ein Schwertzwerg. So ein Schwert- und Schildzwerg?
Was wäre die Alternative?
Zwei Schwerter geht auch, aber dann hätte man jetzt ein Double Slice nehmen müssen. Morgenstern geht auf jeden Fall klar. Morgenstern und ein Schild, eine dicke Rüstung. Im Prinzip wäre das jetzt die Character-Building-Episode, meine Damen und Herren. Wir haben alle Charaktere durchgebastelt.
Das klingt doch nach einem dynamischen Trio auf jeden Fall, würde ich sagen, was wir da gebaut haben.
Ich bin nicht sehr dynamisch.
Nee, du bist nicht sehr dynamisch, das stimmt.
So, jetzt wo alle Charaktere fertig sind, brauchen wir natürlich noch eine Welt, wo wir die Charaktere reinpacken. Und ich habe da schon ein bisschen vorgeplant, wie üblich. Und das Ganze wird folgendermaßen vonstatten gehen. Die Welt, in der sich unsere Charaktere bewegen, wird noch die göttliche Energie von früher beinhalten. Jedoch sind alle Götter dahingeschieden. In einem Krieg miteinander haben sich alle Götter vom Gott des Meeres über den Gott des Donners bis hin zum Gott der Erde und den Göttern der Liebe und des Hasses, sie haben sich gegenseitig zermürbt. Auf einem großen Schlachtfeld bis auf den letzten getötet. Die mächtigsten Wesen, die übrig blieben, um die Aufgaben der Götter in irgendeiner Kapazität zu erfüllen, waren die Drachen. Und die drei mächtigsten von ihnen versuchen, die göttliche Bürokratie und alles, was in diesem Universum passiert, in irgendeiner Form noch einigermaßen im Griff zu behalten. Das ist das Grundmanifest, auf dem die Idee zu dieser Geschichte besteht. Und das Ganze ist in ein paar Sätzen erklärt. Doch was die Folge daraus ist, ist eine sehr, sehr lange und sehr, sehr aufwendig durchdachte Geschichte zu einer Welt. Und ich möchte auch natürlich, dass meine drei Mitspieler einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Okay. Ich habe nur eine Frage. Mhm. Ein spontaner Test für Josef, seine Improvisationsfähigkeiten. Wer waren die letzten zwei Götter, die nur gelebt haben und wie sind die gestorben in dieser Schlacht?
Mhm. Es war der Gott des Krieges, weil er die meiste Zeit ein stiller Beobachter war. Und der Gott der Erde, nicht des Planeten, sondern der Gott der Materie, der Erde, des Bodens. Der den Gott des Krieges hinauszerren wollte auf das leere Schlachtfeld. Und die beiden haben sich in einer Streiterei gegenseitig zerlegt.
Okay, danke.
Bitte.
Gerne. Dann kann es jetzt weitergehen.
Es gibt Aspekte, die wegbrechen sollen in dieser Welt. Und es gibt Aspekte, die einen größeren Fokus haben sollen in dieser Welt. Und ich möchte von jedem von euch eine Idee aus der klassischen Fantasy hören, auf die ihr eine besondere Linse haben möchte, einen besonderen Fokus im Rahmen dieser Geschichte und eine Sache, die ihm voll auf den Sack geht. Und am Ende werden wir dann rausfiltern, was Sinn macht, einfach aus dieser Geschichte zu entnehmen. Oder was Sinn macht, in dieser Geschichte besonderen Wert zuzuweisen.
Okay. Also jetzt Dinge aus der Fantasy-Literatur oder Sachen, die mir auf den Sack gehen, getrennt? Oder?
Dinge aus der Fantasy-Literatur oder Fantasy-Filmen, Fantasy-Artworks, die dir konsequent auf den Sack gehen. Oder die du super geil findest.
Jetzt mir und meinem Charakter. Mir persönlich oder meinem
dir
Charakter?
Dir persönlich.
Okay. Huh, okay.
Oder euch persönlich.
Da muss ich überlegen. Also ich finde, was bleiben sollte, ist Magie.
Also Magie ist wichtig. Magie kann nicht gehen. Magie ist quasi der Grundbaustein, auf dem nahezu jedes Fantasy-Universum funktioniert.
Finde ich schon, weil dann Magie ermöglicht auch, dass viel komischer Scheiß passiert. Und das finde ich gut und lustig. Ja. Und
also was ich gern mag, wenn Fantasy Welten das machen, ist, dass man ein bisschen so die Beziehungen von die verschiedenen Rassen, die in einem Universum zusammenleben und auch die Probleme, die daraus existieren, die daraus resultieren, dass man die genauer beleuchtet. Das finde ich immer super cool eigentlich. Und auch, dass man das halt in eine Richtung macht, dass das halt nicht immer friedliche Koexistenz ist, sondern dass es da auch einfach zu echt fragwürdigen Sachen kommt. Also Diskriminierung, Sklaverei und
Also eine glaubhafte Welt erschaffen mit verschiedenen Völkern darin.
Weil es halt einfach, ich meine, wir sind hier auf diesem Planeten nur Menschen und es gibt genug Probleme allein deswegen schon. Ja. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass die alle irgendwie super unterschiedlich ausschauen, unterschiedlich groß sind und so, dass es dann zu Probleme führt, vermutlich auch dann durch unterschiedliche Glaubenssysteme noch oder sonst was, dann ist das würde ich...
Suchst du nach sowas?
Das sehe ich gerne repräsentiert, auf jeden Fall.
Ich finde es auch ganz, ganz spannend. Es spielt ja alle Zwerge jetzt in dieser Staffel. Und das ermöglicht natürlich, gerade einen Fokus drauf zu legen, wie stehen Zwerge in Beziehung zu allen anderen Völkern. Also klassischerweise in der Fantasy so Menschen nehmen jetzt Zwerge nicht unbedingt ernst, die halten Zwerge grundsätzlich für so verschrobene Sturschädel, was ja durchaus sein können in den meisten Fällen von Fantasy-Literatur. Was für eine Form von Beziehung hat der Mensch tatsächlich in diesem Universum zu den Zwergen. Ist der Zwerg für die fortwährende Existenz und Weiterentwicklung des Menschen notwendig? Hat der Mensch den Zwergen vielleicht irgendwann mal versklavt? Ist der Zwerg deswegen in irgendwelche Bergwerke abkaut und hat gesagt, okay, ich verzupfe mir jetzt in die Berge, baue mir da meine Gesellschaft auf, fick genau. Die Idioten da draußen.
Oder ist es so wie in Herr der Ringe, dass man sagt, die Zwerge haben schon viel länger existiert als die Menschen. Die Menschen sind dann später hinzugekommen quasi und die Zwerge sind einfach eine super alte und super reklusive Zivilisation, die halt nicht wirklich was mit der Außenwelt zu tun haben will und lieber unter sich bleibt und so. Und das bedingt dann natürlich wieder so ein gewisses Image bei den anderen Völker, die dann sagen, ja, die Zwerge, auf die kann man sich nicht verlassen, weil die kommen eh nie, wenn man ihr Hilfe braucht und so. Aber die Zwerge haben ihre eigenen Gründe dafür und so und sind jetzt sehr darauf bedacht, unter sich zu bleiben und so.
Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, auf den ich auch gerade unbedingt Wert legen möchte.
Ja.
Gerade wo dieses ganze Pantheon an Göttern zusammengebrochen ist, ist einfach der gesellschaftliche Aspekt zwischen den einzelnen Völkern erheblich wichtiger. Mhm. Und das ist Lektion Nummer 1 im Worldbuilding. Nimm was weg, füg was hinzu und bau drauf was auf, das in eine interessante soziale Situation führt.
Ja, genau. Also ich denke, man muss sich immer vorstellen, was das für Lücken hinterlässt, wenn auf einmal die Götter weg sind. Mhm. So. Und dass die Drachen nur die Lücken unzureichend haben, schließen können, in deinem Fall jetzt und so. Und was da dann quasi hinten runtergefallen ist alles und so. Und was das mit die Gläubigen gemacht hat.
Gerade
so.
Dein Charakter sollte da irgendwie Probleme
mit haben. Ja, vielleicht. Oder entweder er weiß es nicht und findet es dann erst raus, weil er ja sein Bergwerk nie verlassen hat. Nicht wirklich.
Oh, das.
Er versucht immer nur damit fertig zu werden oder er weiß es schon und es nagt aber an ihm oder so und er ist jetzt auf der Suche nach einer neuen göttlichen Wahrheit für sich selber oder irgendwie sowas. Ja, klar, ist interessant. Also, wie gesagt, das ist, was ich finde, das Zusammenspiel zwischen die Völker ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Denkst du, dass Krieg in den Regionen, in denen ihr euch aufhaltet, ein sinnvoller Storytelling-Aspekt wäre, auf dem man noch gewisse interessante und spannende Sachen aufbauen kann?
Also, ich denke, ja, also, ich meine, Krieg ist generell immer gut, also, bitte nicht aus dem Kontext raus, aber in einer Roleplaying-Perspektive ist Konflikt immer gut, weil da hast du viele Möglichkeiten, dich irgendwie zum Kloppen und so, aber von Worldbuilding-Aspekt raus gesehen, finde ich, glaube ich, sowas wie einen instabilen Waffenstillstand um einiges interessanter. Also sowas wie, der Krieg ist gerade erst vorbei seit einem Jahr oder so und es gibt in einem Gebiet mehrere Fraktionen, die sich halt geeinigt haben, weil es irgendwie nicht mehr weitergegangen ist, in so einer Art Grabenkampf, sich jetzt mal auf einen Waffenstillstand zu einigen, aber es ist halt super, es ist super brüchig und so und es kann quasi jederzeit irgendwas passieren und den Konflikt wieder eskalieren lassen. Das finde ich ganz interessant.
Okay, also quasi weniger kulturelle Sicherheit, dafür mehr Konflikt zwischen den einzelnen Völkern.
Ja, schon. Wir müssen ja nicht unbedingt Völker sein. Es können ja Fraktionen sein und der Fraktion gehören jeweils mehrere Völker an oder so. Keine Ahnung.
Das klingt nach einer spannenden Idee. Patrick?
Also was ich an Fantasy, auch an Filmen und so weiter, was mich persönlich beim Konsum immer mal wieder stört, sind große, unübersichtliche Kriege. Das ist so ein persönliches Ding bei mir.
So dieses Herr der Ringe.
Ich schaue jetzt 35 Minuten ein Gewusel zu. Wenn ich jetzt das so sage, dann da gefällt mir so ein 1-zu-1-Kampf immer besser.
Okay.
Ist das was mit dem... Ist das eine Richtung?
Das ist durchaus eine Richtung. Gut, beim Pen and Paper Rollenspiel ist es ja nicht so wie bei Warhammer oder bei Schach.
Ja.
Du hast jetzt nicht zwei Völker, die du gegenüber voneinander stellst, sondern du fokussierst ja auf die Charaktere. Aber Kleinkonflikte zwischen benachbarten Dörfern oder benachbarten Grafschaften sind dann für dich wahrscheinlich spannender als die weltumfassende Schlacht zwischen Orks und Menschen.
Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und auch noch mehr dann wirklich der Individualkonflikt zwischen wirklich Individuen.
Okay.
Das finde ich spannender als abstrahierte Kämpfe.
Ja, ist es also dann da im Hinblick drauf, dass die Begegnung im Kampf zwischen zwei Menschen einfach nichts Heroisches ist, sondern dass das wirklich, dass das brutal ist und dass auf dem Boden sich gewälzt wird im Schlamm und die Augen mit die Daumen eingedrückt und sowas.
Ja, ich sehe auch lieber, dass ein Kampf gewonnen wird gegen eine bestimmte Person, die auch als Person oder als Wesen herausgebildet ist, viel lieber als, da wurde jetzt gerade der Ork Y getötet. Mhm. So, in die Richtung.
Okay, damit kann ich arbeiten. Damit kann ich sogar sehr, sehr gut arbeiten. Das ist zwar ein Haufen Arbeit,
ja,
weil dann wirklich jeder Ork XY einen Charakter, eine Lebensweise, eine Ideologie braucht.
Ja, vielleicht muss es nicht jeder sein. Ich glaube, es geht dann eher um die Zampanos quasi, also um die Chefs. Dass du halt nicht so diesen gesichtslosen Welteroberungsidioten hast, so wie den Steppenwolf in hier dem, wie heißt denn der, Justice League. Mhm. Der, wo so der hat keinen Charakter und nix und der hat seine inhärente Motivation ist so, ja, ich brauche hier das Ding XY, damit ich die Welt zerstören kann. Und das ist so alles, was er am ausmacht. Also halt einfach zumindest so ab der Offiziersebene so irgendwie ein persönliches Involvement da sein, da die jetzt einmal sagen, damit man ein bisschen verstehen kann, aber was sind die Beweggründe von der Gegenseite so. Mhm. Also halt nicht dieses, ja, die sind bäs, weil die sind bäs, sondern
Die sind böse, weil die entgegen der Motivation der Protagonistengruppe arbeiten.
Genau, ja.
Mhm. 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 Genau.
Ja, ich wollte wirklich tatsächlich auch eine ganz ähnliche Ebene. Was mich immer ein bisschen stört, ist, dass es immer nur so gut und böse gibt. Also so diese zwei Unterscheidungen und wenig dazwischen. Also gefühlt gibt es. Und was ich auch immer ein bisschen schwierig finde, ist eigentlich, dass meistens die Charaktere, die dann auch eben essentiell sind, also die Protagonisten und so, meistens auf der guten Seite stehen und dann immer gleich so ein riesiges, übergeordnetes Mega-Ziel haben. Aber das schlägt eigentlich alles in die gleiche Kerbe wie bei Patrick. Dass es halt immer gleich sehr, sehr groß wird und so. Man fängt immer gleich an und man sagt immer hier, der Charakter kommt aus so einer ganz einfachen Dorf irgendwo und bla bla bla. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn sich das dann so steigert, aber ich finde es immer schwierig, wenn die dann gleich...
Genau, das ist aber so, was ich vorher eigentlich noch sagen wollte, das war mein größtes Problem, glaube ich, mit dieser Narrative. Das kann auch funktionieren, wenn es gut gemacht ist, aber oftmals ist es halt so dieses Chosen One-Ding.
Ja, genau.
So jemand ist der Auserwählte und da gibt es eine Prophezeiung und so und dann kommt irgendwie ein alter Magier und der sagt einem dann, du bist der Auserwählte und dann geht er irgendwie trainieren und dann dann erfahrt er ja irgendwas. Und
das ist ja eigentlich in sämtlichen Fantasy.
Das ist halt so typisch das Herr der Ringe-Ding. Genau. Herr der Ringe nicht so sehr, aber ja, auch, Star Wars. Auch. Star Wars ist Star Wars, Beispiel.
Aber auch bei der Herr der Ringe, finde ich. Also ziemlich essentiell. Und dann der Ring sucht sich wen und so weiter.
Das ist aber ein Problem, das ist fast überall so. Das ist ja sogar bei romantischen Komödien das Problem. Das
stimmt, absolut. Aber ich will es auch gar nicht komplett so.
Also ich glaube, es war halt cool, wenn wir jetzt mal unser Zwergentrio nur mal nehmen, dass man wirklich sagt, man schaut sich mal an, wie jetzt so ein Trio, das vielleicht mehr oder weniger aus Notwendigkeit jetzt den heimischen Berg verlassen muss und vielleicht die Außenwelt gar nicht wirklich jemals zu Gesicht bekommen hat oder nur sporadisch, wird jetzt da in irgendwas reingeworfen, in einen größeren Konflikt, der da gerade abgeht oder der so leise am Schwelen ist oder so.
Ja, aber dass ich das so langsam aufbaue
und dann nicht so eben genau. Jemand so und dann, zack, und dann stellt jetzt sich halt durch Zufall passiert dann irgendwas und dann haben sie irgendwas bei sich, was irgendwer anders braucht oder sie lernen wen kennen, der wichtig ist oder so. Schön und gut, aber eben kein so ein Prophezeiungsding irgendwie. So.
Ja, genau, das stört mich immer ein bisschen. Und genau, auch kleinere Konflikte, teilweise kleinere Gegner und nicht gleich direkt den Endboss und das ist dein Ziel und Auch, dass man vielleicht gar nicht weiß, was am Anfang das Ziel ist. So. Und also oft ist es ja klar, okay, das ist der Bösewicht. Das ultimative Ziel muss es wohl sein, diesen Bösewicht zu bezwingen. Und wenn man das geschafft hat, dann ist alles wieder gut. Und wenn man es nicht schafft, ist es nicht gut. Und wenn man es geschafft hat, dann kann es immer noch passieren, dass er dann doch wieder hochkommt und dann geht es wieder von vorne
los. Ja, oder was ist denn, wenn es kein Bösewicht gibt einfach? Wenn es nicht den Orner gibt, den man umbringen muss und dann ist wieder alles cool.
Genau.
So. Ja. Das war mir ganz interessant, dass man sagt,
das
okay,
so immer das
alles
übergestellte Ziel. So, ja, ja.
Dass man mal sagt, alles, was wir hier tun können, ist Schadensbegrenzung betreiben.
Und was mir auch immer so gut gefällt.
Weil es nicht die eine treibende Kraft gibt, ja, sondern weil es halt einfach was ist, was sich hochschaukelt und wo es...
Was mir mega
verschiedene
gefällt
Player
immer
gibt,
in so Fantasy-Szenarien ist, wenn man sich mit vielen Seiten sympathisieren kann. Und was mir auch besonders, also das geht dann mehr auch in die Spielerichtung, Games und so, dass man sich entscheiden kann, welcher Fraktion man beitritt sozusagen. Also dass man sagen kann, hey, diese Motivation, die diese Fraktion eben hat, die gefällt mir, ich möchte das ist mein Ding.
Auf
und da
Fall.
Möchte ich irgendwie beitreten. Und dass du nicht irgendwie reingepresst wird in dieses gut-böse Ding. Also okay, ihr spielt einen guten Charakter, also müsst ihr den Bösen besiegen. Sondern dass man sich vielleicht sogar auf diesen vermeintlich die böse Seite schlägt.
Moralische Flexibilität quasi.
Genau, okay. Das finde ich gut.
Dann haben wir jetzt schon mal, Patrick, du wirkst, als hättest du noch irgendwie 2-3 Sätze im Hinterkopf.
Okay. Absolut nicht.
Okay. Dann haben wir jetzt schon mal established, was euch wichtig ist. Die Welt ist klar. Also das Götterpantheon ist durch, das ist erst vor kurzem passiert, ihr werdet darauf reagieren. Und jetzt wissen wir aber auch schon, was euch wichtig ist. Euch ist wichtig, den Fokus tatsächlich auf die Entscheidungen eurer Gruppe zu legen und die vielleicht auch kleiner ausfallen zu lassen. Keinen die Welt zerstören wollenden Lasernekromanten, der mit einem Augenzwinkern die halbe Welt auslöschen kann. Sondern kleinere Konflikte, die vielleicht zu etwas Größerem führen.
Ich verstehe auch die Welt gerade so, dass irgendwie so eine Riesenmacht weggebrochen ist durch die Götter, dass da jetzt einfach eine Riesenlücke ist und dass vielleicht auch mehrere kleinere Charaktere, kleinere, nicht so mächtige Figuren in dieser Welt darauf irgendwie drum kämpfen, diese Macht wieder zu erlangen.
Jawohl.
Aber dass gerade halt
das ist der Plan.
Diese ultimative Macht gerade weggefallen ist und dass mehrere so kleine Hanseln wie wir auch in dieser Welt teilhaben wollen.
Ich hätte übrigens, das muss jetzt nicht sofort sein, Josef, aber ich hätte Interesse daran, dass die drei Drachen einen Namen haben.
Natürlich.
Okay.
Namen sind sehr, sehr wichtig. Ja. Selbst wenn die nur so Banane sind, wie es gibt immer so tolle Namensgeneratoren im Internet. Ranschmurgör, der Drache des Pupsens. Es gibt Stoner Rock Band Namengeneratoren. Es gibt
ja
bestimmt
geil.
Einen Generator, bei dem der Drachenname rauskommt. Namen sind wichtig, weil Namen geben Referenz zu einem Charakter.
Ja, genau.
Das musst du dir jetzt nicht aus den Fingern ziehen, aber wenn die Namen hätten, war cool. Die kommen beim notwendigen Zeitpunkt sowieso vor selber.
Ja, okay.
Gut. Also, wir wissen, was euch wichtig ist.
Mich hätte nur ganz kurz, Moment,
ja,
für den Fall, dass ich jetzt nicht vorweggreife, Josef, sorry. Okay. Mich hätte nur interessiert, wie groß ist diese Welt? Also ja.
Es ist ein Planet, ungefähr in der Größe von der Erde, weil es am praktischsten ist für
Distanzen. Ja.
Für Distanzen, das ist alles nur irgendwie überwindbar in einer Lebenszeit, was hier auf diesem Planeten so rumkraudert. Aber wir haben ja schon festgestellt, euch ist wichtig, Scoping auf eine Region, die euch umgibt und die Abenteuer, die euch bewegen im Kleinen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, die Region, in der das Ganze stattfindet, ist nicht größer als die Region Bayern. Das kann man alles irgendwie zu Fuß laufen. Da kann man sich grundlegend irgendwie überall hin bewegen. Es gibt Berge, es gibt Täler, es gibt Flüsse, es gibt Seen und es gibt Konflikte.
Mhm.
Da halten wir mal das Auge drauf.
Okay.
Wir werden uns von dem Konzept eines Big Bad Something einfach einmal abwenden. Und was ich sehr, sehr spannend fand, war die Idee mit den verschiedenen Fraktionen. Wir haben drei Drachen, die jeweils eine Grundlage von Ideologie repräsentieren. Mhm. Rechtschaffenheit, Neutralität und Chaos. Ich denke, dass es ganz sinnvoll wäre, auf diese drei Kategorien eine Fraktion aufzubauen.
Ja, das klingt sinnvoll, ja.
Man kann natürlich die Völker da rein kategorisieren, was aber nur sehr, sehr viel mehr Sinn machen würde, meines Erachtens nach, ist einzelne Personen aus diesen Völkern da reinzustopfen.
Ja.
Es gibt chaotische Zwerge, es gibt rechtschaffende Zwerge und neutrale Zwerge. Und die neutralen Zwerge sind ähnlich wie der Drache, der die Neutralität in diesem Universum repräsentiert, der Versuch von Kanzler zwischen den anderen beiden Seiten.
Mhm.
Um das ein bisschen zu relativieren. Auf diese drei Fraktionen bauen wir jetzt einfach mal auf. Wir haben eine Fraktion der Neutralität, wir haben eine Fraktion des Chaos und eine Fraktion der Ordnung. Die werden alle drei Namen bekommen.
Mhm.
Darunter wird es Splittergruppen geben, die in verschiedenen Intensitäten radikal sind. Das ist die Grundlage für alles, was euch passieren wird. Es ist nicht mehr, es ist auch nicht mehr notwendig. Wenn wir das wissen, drei Dinge, drei Wege, die man gehen kann in verschiedener Härte.
Mhm.
Drei Personen, die um mich rumsitzen und diese Geschichte bestreiten werden. Und hoffentlich am Ende des Tages ganz, ganz viel Spaß.
Ich hätte nur eine Frage.
Jawohl.
Wie ist die Beziehung der Gläubigen zu den Göttern in der Welt? Also wie quasi, weil ich als Kleriker, für mich ist das ja wichtig. Ne?
Natürlich.
Mich da interessieren, also wie engagiert mit den Gläubigen waren die toten Götter und wie engagiert sind jetzt die Drachen quasi? Also kann ich direkt kommunizieren als Kleriker oder ist das nur so ein distanziertes Anrufen oder ist das was eigentlich so wie hier in der materiellen Welt bei uns nicht wirklich existiert, sondern nur auf Autosuggestion basiert. So.
Also als Kleriker in diesen Universen bist du berufen von der Gottheit.
Okay.
Das heißt, irgendwann einmal hat die Gottheit gesagt, hey, der macht den Job eh schon so ungefähr, wie er das haben will. Dem gebe ich jetzt einfach mal eine Schaufel voll mit Power und dann soll der meinen Weg, meine Interpretation von der Welt.
Ja, okay.
Vertreten auf der Welt.
Okay.
Genau.
Und nachdem ich aber ja den Tod der Götter irgendwie mitbekommen habe, hat sich dann für mich wahrscheinlich ja einiges getan, oder?
Ganz genau. So. Es wird deinem Charakter, der wird vermutlich sehr, sehr verwirrt sein, vielleicht enttäuscht und wahrscheinlich auch überfordert mit der Situation, in der er sich gerade befindet.
Ja, okay.
Und muss sich jetzt erst einmal zurechtfinden.
Eine Follow-up-Frage noch, wie funktioniert Magie in der Welt? Weil das ist ja einmal die Frage, wie funktioniert, also wo kommt magische Power her quasi? Gibt es da dieses Mana, was man irgendwo rauszirkt? Oder?
Also Zauberer, Hexer und Kleriker, na Kleriker eher weniger, die beziehen quasi durch die göttliche Energie, die in der Gegend rumschwebt,
ja,
ihre Macht. Ansonsten gibt es eine Art Gewebe im Universum, das die Realität macht und Zauberer und Hexer können dieses Gewebe quasi zu ihren Gunsten formen in einem limitierten Maß. Die können Luft zu Feuer werden lassen, Wasser zu Eis, Eis zu Gestein. Genau.
Okay. Aber Mit welcher Energie meine ich jetzt? Also wie sind die Energiereserven von einem Magier beschaffen, sage ich jetzt mal? Wann kann er nimmer, so ungefähr?
Dungeons & Dragons arbeitet ja mit diesem sogenannten Vancian Magic System. Du hast eine gewisse mentale Kapazität, eine Menge an Magie, die dein Verstand und dein Körper aushält. Und irgendwann ist einfach kein Saft mehr da. Also du bist quasi wie eine magische Batterie.
Okay. Also das ist einfach nicht dieses typische PC-Rollenspiel Mana-Ding, also dass irgendwann dein Mana leer ist und so. Nee,
du bist irgendwann mal körperlich und geistig so erschöpft, dass du sagst, hey, ich muss mir jetzt Healing, ich muss nochmal meine Bücher durchgehen, muss das Ganze wieder in mich aufsaugen, um es dann wieder in die Welt hinauslassen zu können.
Läuft, danke.
Das war's schon. Patrick, Simon.
Ja.
Es geht.
Es geht.
Seid ihr noch wach?
Ja, doch.
Es geht.
Patrick, Max hatte viele Fragen. Ich habe gut zugehört. Aber ich glaube, viele Fragen werden sich mir erst so im Laufe der Zeit stellen. Weil ich an vieles gerade gar nicht denke. Und genau, da werde ich dich noch mit Fragen löchern, wenn es dann soweit ist.
Jawohl, ja.
Und ich bin auch eher so, dass ich mich gerne jetzt von der Welt überraschen lasse und dann mich in die Welt einfühle.
Du lässt dich quasi in die ganze Sache reinsinken.
Ja, okay. Genau. Denn ich bin Friedrich, aber ich bin nicht friedlich.
Dann, meine lieben Hörer, unsere lieben Hörer, dann springt doch zu der nächsten Episode Kerkerkumpels.
Oder wartet eine Woche.
Okay. ihr wisst jetzt, wie mein Gedankenprozess beim Weltenbauen funktioniert. Ihr wisst, wie die Charaktere aussehen werden in der nächsten Episode. Und beim nächsten Mal stürzen wir uns ins Abenteuer.
Bis dann. Ich hab richtig Bock.
Bis dann.
Los geht's, Brüder.
Ciao, ciao.
Auf geht's, Brüder.